Eckhard von Hirschhausen. Wunder wirken Wunder. Wie Medizin und Magie uns heilen. Schulmedizin und Alternativmedizin bekämpfen sich mit harten Bandagen. Beide Seiten werfen einander vor, wissenschaftliche Fakten zu verschleiern und letztlich vor allem die Patienten um die bestmögliche Behandlung zu bringen. Die Wahrheit liegt wie so oft genau dazwischen. Mit der richtigen Mischung aus beiden Ansätzen kommst du garantiert gesünder durch das kranke deutsche Gesundheitswesen. Diese Blinks verraten dir, warum längst nicht jeder traditionelle Eingriff notwendig ist und was Akupunktur, Meditation, Globuli und Impfungen wirklich bringen. Sie zeigen dir anschaulich und humorvoll, welche wunderbare Wirkung positive Gedanken auf die körperliche Gesundheit haben. Blink Nummer 1. Die Trennung zwischen Schulmedizin und Alternativmedizin ist genauso alt wie überflüssig. Deutschland ist tief gespalten. Die Rede ist ausnahmsweise nicht von Religion, Zuwanderung oder Fußball, sondern von der Gesundheit. Schulmediziner und Alternativmediziner kämpfen zunehmend erbittert um wissenschaftliche Deutungshoheit und erschaffen den Eindruck unüberwindbarer Gräben. Dabei sind die Unterschiede zwischen beiden Seiten alles andere als trennscharf. Es gibt weder die Schulmedizin noch die Alternativmedizin, sondern nur verschiedene Disziplinen und Perspektiven, die einander wunderbar ergänzen könnten. Wenn du zum Beispiel Magenbeschwerden hast, wird dein Arzt für Psychosomatik einen komplett anderen Ansatz verfolgen als ein Mikrobiologe. Und doch sind beide wertvoll und wichtig für deine Genesung. Bei Knieproblemen hat ein Naturheilkundler eine andere Perspektive als jemand, der sich auf Iris-Diagnostik oder Bioresonanztherapie spezialisiert hat. Sie alle ergänzen sich mehr, als sie sich widersprechen. Die beste Behandlungsform endet nicht dort, wo Schul- oder alternativmedizinische Definitionen künstliche, willkürliche Grenzen ziehen. Auf der Suche nach dem Ursprung dieser Trennung müssen wir in der Geschichte zurückreisen. Bis weit ins 19. Jahrhundert hinein arbeiteten Ärzte und Mediziner mit einer wüsten Mischung aus Aderlässen, giftigen Rezepturen und mystischen Beschwörungsformeln. Mit anderen Worten, wer damals krank war, war ohne Arzt deutlich besser dran. Erst im Laufe des 19. Jahrhunderts bemühten sich mehr und mehr Ärzte, sich auf empirische Beweise für die Wirkung medizinischer Methoden zu stützen. Diese evidenzbasierte Medizin wurde zur Grundlage dessen, was wir heute unter Medizin verstehen. Da viele Methoden und Medikamente in den ersten Jahrzehnten immer noch mehr Schaden als Gutes brachten, sprach ein gewisser Samuel Hahnemann in einem Aufsatz von 1796 treffenderweise von einer Giftmedizin. Also verdünnte er die Arzneimittel so lange, bis sie chemisch nicht mehr nachweisbar waren und keinen Schaden mehr anrichten konnten. Er nannte seinen Ansatz Homöopathie und grenzte ihn bewusst von der damaligen Schulmedizin ab. Die Spaltung zwischen Alternative und klassischer Schule war geschaffen und währt bis heute. Egal an welche Medizin man glaubt, eines verbindet alle Menschen. Wir alle suchen nach Erklärungen für das, was in und um uns passiert. Das macht uns leider auch anfällig für völlig an den Haaren herbeigezogene Behauptungen. Blink Nummer 2. Die ständige Suche nach Mustern macht den Menschen empfänglich für Quacksalberei. Stell dir vor, du liegst an einem warmen, sonnigen Tag rücklings auf einer Wiese und starrst in den Himmel. Ehe du dich versiehst, fängt deine Fantasie an, in den vorbeiziehenden Wolken Formen, Figuren und Gesichter zu erkennen. Woher haben wir diese Fähigkeit? Das menschliche Gehirn ist darauf programmiert, überall und ständig nach Mustern und Zusammenhängen zu suchen. Diese Eigenschaft ist der wesentliche Unterschied zwischen uns Menschen und Tieren. Sie lässt uns komplexe Zusammenhänge erkennen und nützliche Schlüsse ziehen. Sie hat aber auch einen Nachteil. Ein Gehirn, das ständig automatisch nach Mustern sucht, kann schwer akzeptieren, dass etwas einfach zufällig passiert. Dieser Zwang, immer Gründe und Ursachen zu finden, lässt uns mitunter richtig kreativ werden. Hier kommt die zweite menschliche Eigenschaft hinzu, die uns von Tieren unterscheidet: unser ausgeprägtes Assoziationsvermögen. Wir verfügen über die einzigartige Fähigkeit, verschiedenste Gedanken kreativ miteinander zu verknüpfen. Das erlaubt uns, bei einem Blick in die Wolken nicht nur kumulierten Wasserdampf, sondern Tiere, Raumschiffe oder Bart Simpson zu sehen. So viel Kreativität hat allerdings ihren Preis. Wenn beide Eigenschaften, Mustersuche und Assoziationsvermögen, zu stark ausgeprägt sind, kann das zu Psychosen führen. Dann nimmt das Gehirn so viele Muster wahr, dass immer abenteuerlichere Erklärungen her müssen, die früher oder später mit dem gesunden Menschenverstand kollidieren. Diese Empfänglichkeit für mitunter waghalsige Versionen der Wahrheit machen sich windige Wunderheiler seit Jahrtausenden zunutze. Sie priesen im Mittelalter quacksalbernd Ziegenhoden gegen Impotenz an, verordneten zermahlene ägyptische Mumienteile gegen Halsweh und vertreiben heute erfolgreich Korallenpulver gegen Arthrose. Die Menschen scheinen nicht müde zu werden, horrende Summen für himmelschreiend hanebüchene Behandlungsmethoden auszugeben. Vielen fällt es offenbar leichter, ein fertiges Paket aus exotischen Erklärungen und passenden Lösungen zu schlucken, als blumige Behauptungen kritisch auf ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen. Zum Glück leben wir in einer Zeit, in der die evidenzbasierte Medizin vor allem auf eines pocht: nachweisbare Wirksamkeit. Blink Nummer 3. Die evidenzbasierte Medizin stützt sich auf klar definierte Kriterien. Dass Vitamin C gut gegen Erkältung hilft, weiß ja wohl jedes Kind. Aber woher nochmal? Weil es überall auf Saftflaschen und Bonbonpapier steht? Evidenzbasierte Forschung funktioniert glücklicherweise nach strengeren wissenschaftlichen Prinzipien. Eine repräsentative empirische Studie muss vor allem drei Kriterien erfüllen. Sie muss prospektiv, randomisiert und kontrolliert sein. Eine prospektive Studie stellt von vornherein klare Thesen darüber auf, welche Ergebnisse sie erwartet. Das Gegenteil dazu wäre eine retrospektive Ausrichtung, bei der ein Forscherteam zum Beispiel erkältete Menschen fragt, ob sie in letzter Zeit viel oder wenig Vitamin C zu sich genommen haben. Randomisierung bedeutet die zufällige Auswahl der Studienteilnehmer. Das leuchtet ein. Wer eine Untersuchung zum Thema Fettleibigkeit durchführen möchte, sollte die Probanden nicht ausschließlich vor McDonald's, Burger King und Pommesbuden anwerben. Kontrolle meint in diesem Zusammenhang die glaubwürdige Gegenprobe aufs Exempel. Eine ebenfalls randomisierte Kontrollgruppe muss in allen Aspekten exakt genauso behandelt werden wie die Untersuchungsgruppe, mit Ausnahme des zu untersuchenden Effekts. Beispiel: Bei einer Medikamentenstudie muss die Kontrollgruppe die gleiche Menge an Pillen einnehmen, nur eben ohne den untersuchten Wirkstoff. Weitere wichtige Faktoren für die Glaubwürdigkeit einer Studie sind die sogenannte Doppelblindheit und die Größe der Untersuchungsgruppe. Doppelblindheit bedeutet, dass weder die Patienten noch die Studienleiter wissen, wer das Medikament und wer das Placebo erhält. Schließlich kann auch das Verhalten des Arztes den Heilungsprozess der Patienten beeinflussen. Und je mehr Teilnehmer eine Studie hat, desto repräsentativer wird sie. Bei nur 20 Teilnehmern kann der Zufall die Ergebnisse viel leichter verzerren als bei einer Studie mit tausenden randomisiert ausgewählten Probanden. Nur wenn eine Studie diese Qualitätsstandards für wissenschaftliche Belastbarkeit einhält, statt Traditionen oder Bauchgefühlen zu folgen, ist sie wirklich evidenzbasiert. Und nur diesen Studien solltest du Glauben schenken. Apropos: Eine internationale Studie mit über 10.000 Teilnehmern lieferte vor kurzem den Beweis, dass Vitamin C überhaupt nicht vor Erkältungen schützt. Blink Nummer 4. Ein gutes Beispiel für die Wirksamkeit evidenzbasierter Medizin ist die Akupunktur. Die Akupunktur stammt aus der traditionellen chinesischen Medizin, kurz TCM, und wurde jahrelang von der Schulmedizin belächelt. Inzwischen haben sich die gezielten Nadelstiche als anerkannte Behandlungsmethode etabliert. Aus gutem Grund. 2002 lieferte eine große Studie konkrete Beweise für die Wirksamkeit der Methode. Das Teilnehmerfeld der Untersuchung bestand aus insgesamt 500 Ärzten und 3500 Personen mit chronischen Kopf- und Rückenschmerzen. Die Patienten wurden in drei Gruppen unterteilt. Eine wurde klassisch mit Physiotherapie und Schmerzmitteln behandelt, die zweite mit traditioneller Akupunktur. Bei der dritten wurden die Nadeln nicht entsprechend der TCM entlang der körpereigenen Energiebahn gesetzt, sondern völlig willkürlich irgendwohin. Das Ergebnis brachte mehrere Überraschungen. Der Behandlungserfolg der Akupunktur war deutlich größer und nachhaltiger als der der konventionellen westlichen Medizin. Die Probanden bewerteten ihren Zustand sogar ein halbes Jahr nach der sechswöchigen Behandlung noch dreimal so gut wie die Teilnehmer der konventionell behandelten Gruppe. Die zweite große Überraschung war, dass die Einstichstellen der Nadeln wider Erwarten keine Rolle spielten. Somit war das Ergebnis weder für Schulmediziner noch für Anhänger der orthodoxen Akupunktur ein Erfolg. Doch das war noch nicht alles. Eine weitere Studie zeigte gar, dass nicht einmal die tatsächliche Punktur der Haut von Bedeutung ist. Einem Teil der Probanden wurde der Einstich mithilfe präparierter Nadelimitate nur vorgetäuscht. Der Behandlungserfolg war dennoch klar messbar. Der mystische Hauch fernöstlicher spiritueller Energie und das Gefühl einer intensiven individuellen Behandlung waren offensichtlich wirksamer als eine Massage und die übliche Dosis Paracetamol. Viel genauer kann das bis heute niemand erklären. Nach dem empirischen Beweis für ihre Wirksamkeit wurde die Akupunktur 2007 in den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen aufgenommen. Seitdem ist auch die Anzahl der Anwendungen in normalen Arztpraxen um ein Vielfaches angestiegen. Damit ist die Akupunktur ein schönes Beispiel dafür, dass die evidenzbasierte Medizin nicht die Vereinbarkeit mit bisherigen Erklärungen und Standards zum Maßstab nimmt, sondern die Wirksamkeit. Blink Nummer 5. Der Placebo-Effekt ist so stark, dass er auch in der evidenzbasierten Medizin eine immer größere Rolle spielt. Mindestens genauso mysteriös und trotzdem wirksam wie die Akupunktur ist der berühmte Placebo-Effekt. Obwohl man schon lange um ihn weiß, setzt sich die Wissenschaft erst seit ein paar Jahrzehnten ernsthaft mit ihm auseinander. Aber was genau ist der Placebo-Effekt? Ein konkretes Beispiel aus dem alltäglichen Leben ist die gute Tasse Kaffee, nach der sich viele Menschen schlagartig viel munterer fühlen. Dabei ist bewiesen, dass der aufputschende Effekt des Koffeins frühestens nach einer Viertelstunde einsetzt. Wer sich bereits beim Trinken wacher fühlt, glaubt so sehr an die chemische Wirkung seines Kaffees, dass sie tatsächlich einsetzt. Tatsächlich haben diverse Studien belegt, dass es den Placebo-Effekt in den verschiedensten Anwendungsbereichen wirklich gibt. Das gilt auch für Versuche mit waschechten Medikamenten. Wenn jemand zum Beispiel regelmäßig Kopfschmerztabletten nimmt und man ihm zwischendurch eine optisch und geschmacklich identische Pille ohne den Wirkstoff unterjubelt, wird er keinen Unterschied feststellen. Unglaublich, aber wahr. Die Wirkung tritt trotzdem ein. Offensichtlich braucht der Körper zwar zunächst den echten Wirkstoff der Arznei, um dessen Effekt zu erlernen, kann dann bei Einnahme eines Placebos aber erstaunlich viele Wirkungen selbstständig nachbilden. Das gilt sogar für starke Pharmazeutika, die zum Beispiel das Immunsystem nach Transplantationen daran hindern, die neuen Organe abzustoßen. Es gibt allerdings einen Faktor, der die Wirksamkeit eines Placebos entscheidend beeinflusst: die Erwartung des Patienten. Der Effekt ist erwiesenermaßen stärker, wenn ein Placebo vom Chefarzt im wehenden weißen Kittel verabreicht wird, statt vom Pfleger im kurzärmeligen Poloshirt. Das lässt sich munter so fortführen. Noch wirksamer als Placebopillen sind Spritzen und am allerbesten gleich ganze Placebo-Operationen. Je teurer das Placebo, desto stärker die Wirkung. Und 4 Placebopillen sind wirksamer als 2. Genauso erstaunlich ist, dass nur läppische 20% der klassischen Medikamente erwiesenermaßen wirksamer sind als ihre Placebos. Die Selbstheilungskräfte des Körpers, die vom Glauben an die positive Wirkung beflügelt werden, gehören also nach wie vor zu den wirksamsten bekannten Behandlungsmethoden. Es gibt allerdings auch das negative Gegenstück, den Nocebo-Effekt. Blink Nummer 6. Die negativen Auswirkungen der Suggestion auf die Gesundheit bezeichnet man als Nocebo. Wenn Gedanken unsere Gesundheit positiv beeinflussen können, ist das natürlich auch in die umgekehrte Richtung möglich. Der dunkle Zwilling des Placebo-Effekts wird plakativ Nocebo genannt. Was genau passiert dabei? Der Nocebo-Effekt beschreibt, wie allein die negative Einstellung zu einer Behandlung tatsächlich negative gesundheitliche Folgen haben kann. Ein beängstigendes Beispiel ist dieser dokumentierte Fall aus dem Jahr 2009. Ein unter Depressionen leidender Teilnehmer einer Medikamentenstudie wollte sich umbringen und schluckte absichtlich all seine restlichen Pillen. Er überlegte es sich im letzten Moment anders und rief den Notarzt. Als die Sanitäter vor Ort eintrafen, hatte der Mann eindeutige physische Symptome: Herzrasen, Schweißausbrüche und kurz darauf gar einen Kreislaufkollaps. Als sich im Krankenhaus herausstellte, dass er zu der Placebo-Gruppe der Studie gehörte, die Pillen also keinen Wirkstoff enthielten, ging es dem Mann schlagartig besser. Ein anderes Beispiel für die dunkle Macht der Gedanken ist eine Langzeituntersuchung zum Thema Herzinfarktrisiko. Eine randomisierte Gruppe Frauen wurde gefragt, wie hoch sie selbst ihr Herzinfarktrisiko im Vergleich zu anderen Frauen einschätzten. Das Ergebnis war erschütternd. Die Frauen, die sich selbst für gefährdeter hielten, erlitten im Laufe der langjährigen Studie tatsächlich mit dreifacher Wahrscheinlichkeit einen Herzschlag, unter Berücksichtigung aller bekannten Risikofaktoren. Die Panik vor dem eigenen Herztod erhöhte wirklich seine Wahrscheinlichkeit. Die Suggestion ist in diesem Fall ein klassisches Beispiel für eine selbsterfüllende Prophezeiung. Weitere Studien zeigen sogar, dass sich schon die Wortwahl des behandelnden Arztes entscheidend auf den Krankheitsverlauf eines Patienten auswirken kann. Wenn ein Arzt einem Patienten vor einer neuen Therapieform mit sensiblen Worten Zuversicht und Vertrauen einimpft, ist der Erfolg erwiesenermaßen größer, als wenn er gar nichts sagt. Entsprechend geringer ist der Behandlungserfolg, wenn er seine Patienten mit trostlosen Sätzen wie diesem entmutigt. Wir probieren das, aber machen Sie sich nicht zu viele Hoffnungen. Andere Worte sind so negativ belegt, dass der Nocebo-Effekt geradezu vorprogrammiert ist, zum Beispiel die berüchtigte Chemotherapie. Blink Nummer 7. Gute Gespräche können Wunder wirken, kommen aber im Behandlungszimmer meistens zu kurz. Kennst du das? Du machst dir wegen einer Sache Sorgen, hast aber gerade niemandem zum Reden und leise Zweifel werden zu lauten Ängsten? Erst als dir jemand aufmerksam zuhört, Trost spendet und Rat gibt, geht es dir gleich viel besser. Das geht uns allen so, denn ein gutes Gespräch hat heilende Wirkung. Auch die Medizinforschung kommt allmählich auf den Trichter, dass der direkte Austausch mit einem einfühlsamen Gesprächspartner großen Einfluss auf das Wohlbefinden eines Menschen hat. Und zwar nicht nur geistig und emotional, sondern auch körperlich. Studien haben gezeigt, dass sozial isolierte Menschen deutlich häufiger an Herz-Kreislauf-Leiden erkranken. Wer dagegen viele sensible Sozialkontakte hat, ist oft wesentlich gesünder als der gesellschaftliche Durchschnitt. Ein stiller Held des aufmerksamen Zuhörens ist der Radiomoderator Jürgen Domian. Er sprach bis Dezember 2016 über 2 Jahrzehnte lang Nacht für Nacht in seiner Live-Sendung mit Menschen, die von den unterschiedlichsten Sorgen und Gefühlen geplagt wurden. Das Programm verzeichnete im Lauf der Jahre über 20.000 Anrufer und Millionen von Zuhörern. Dank seiner Warmherzigkeit und Ehrlichkeit fühlten sich etliche von ihnen nach einem Anruf besser als zuvor, und zwar psychisch und physisch. Obwohl auch aktuelle Studien belegen, dass ausführliche Arztgespräche die Heilung deutlich beschleunigen, ist in einer konventionellen Arztpraxis so gut wie keine Zeit dafür. Ein Kassenarzt muss seine Patienten im Akkord durchs Behandlungszimmer scheuchen. Grund dafür ist vor allem das starre und sture Abrechnungssystem der Krankenkassen. Barmer, AOK und Co. erstatten für ein problemorientiertes ärztliches Gespräch von 10 veranschlagten Minuten einen Pauschalbetrag von 9,39 Euro. Weil sich die immer höheren Praxiskosten mit diesem Betrag nicht bestreiten lassen, geraten Ärzte unter Druck, möglichst kurz zu plaudern und rasch in wirtschaftlichere Behandlungsformen wie Röntgen, Ultraschall und so weiter überzugehen. Heilpraktiker kommen da besser weg, denn viele Kassen erstatten 90 Euro für eine Gesprächsstunde im Rahmen einer homöopathischen Behandlung. Für Privatpatienten sogar über 300 Euro. Kein Wunder, dass sich viele Menschen beim Heilpraktiker besser aufgehoben fühlen. Der hat einfach mehr Zeit, um zuzuhören. Blink Nummer 8. Abwarten und Tee trinken ist tatsächlich oft die beste Medizin. Abwarten und Tee trinken. Was so passiv klingt, ist in vielen Fällen tatsächlich die sinnvollste Reaktion auf das unangenehme Auftreten der ersten Krankheitssymptome. In Wirklichkeit ist der Körper in dieser Zeit nämlich alles andere als passiv. Das beste Beispiel ist die klassische Erkältung. Wenn das berühmte Kratzen im Hals losgeht, weiß niemand genau, wie lange der Ansturm auf deine Abwehrkräfte andauern wird. Eines ist jedoch sicher. Dein Immunsystem wird standhalten, die Angreifer abwehren und dich innerhalb eines Zeitraums von 1 bis 10 Tagen vollkommen wiederherstellen. Dasselbe gilt für viele andere Krankheiten. Selbst schwerwiegendere Leiden wie arthrosebedingte Rückenschmerzen bekommt der Körper ganz alleine in den Griff. Der genaue zeitliche Verlauf einer Wiedergenesung mag schwer zu prophezeien sein. Wann die meisten Menschen zum Arzt rennen, ist dagegen absolut berechenbar. Wenn es am schlimmsten ist. Und genau das machen sich viele Ärzte, Heiler und Arzneimittelhersteller zunutze, um den Behandlungserfolg für sich zu beanspruchen. Dabei befindet sich der Körper nach der Klimax der Erkrankung längst ganz allein auf dem Weg der Selbstheilung. Da lässt sich mit ein bisschen Kneten und Drücken und Hausmittelchen wie kalten Wickeln schnell der Eindruck erwecken, die Behandlung habe entscheidend zur Gesundung beigetragen. Obendrein besagt das statistische Prinzip der Regression zur Mitte, dass auf eine schwere Erkältung meist eine weniger schlimme folgt. Ganz einfach deshalb, weil die besonders starken Infekte seltener vorkommen. Wenn jemand nun zum Beispiel auf dem Höhepunkt einer dieser besonders starken Erkältungen zu dem von der Pharmaindustrie als Wundermittel angepriesenen Medikament XY greift, erwartungsgemäß schnell gesundet und sogar die nächste Erkältung schneller auskuriert, wird er von der Wirkung der Arznei überzeugt sein. Schon schwört eine weitere Person auf eines der zahllosen verfügbaren Mittelchen, obwohl er mit bloßem Abwarten genauso schnell auf die Beine gekommen wäre. Natürlich gibt es durchaus Erkrankungen, bei denen man eher früher als später ärztlichen Rat suchen sollte. Bei schweren Infekten oder Krebssymptomen kann eine frühe Diagnose helfen, unnötige Langzeitfolgen oder eine lebensgefährliche Entwicklung zu verhindern. Blink Nummer 9. Impfen ist sicher, sinnvoll und solidarisch. Es gibt ein weiteres Thema aus dem großen Gebiet Gesundheit, bei dem sich die Geister scheiden. Impfung. Wer hier Orientierung sucht, dem seien die folgenden drei Entscheidungshilfen ans Herz gelegt. Erstens. Impfen ist sicher. Trotzdem hält sich seit ca. 1998 hartnäckig die These, es gäbe einen Zusammenhang zwischen der Masernimpfung und frühkindlichem Autismus. Sie stützte sich auf die Ergebnisse einer Studie mit 12 Kindern, die seinerzeit vom britischen Arzt Andrew Wakefield durchgeführt wurde. Nachdem unabhängige Studien nie zu denselben Ergebnissen kamen, kam 2004 ans Licht, dass Wakefield 55.000 britische Pfund von den Eltern autistischer Kinder erhalten hatte, die durch die Ergebnisse auf üppige Entschädigungszahlungen ihrer Krankenkassen hofften. Obwohl die Ergebnisse für ungültig erklärt wurden und Wakefield Berufsverbot erhielt, ist die These vom Zusammenhang zwischen Impfung und Autismus nicht totzukriegen. Und das, obwohl der proportionale Anteil autistischer Kinder unter geimpften und nicht geimpften Kindern nahezu identisch ist. Die einzigen nachgewiesenen Nebenwirkungen einer Impfung sind geschwollene Lymphknoten und leichtes Fieber. Beides ist in diesem Fall erwünscht. Es bedeutet, dass das Immunsystem reagiert und lernt, wie es diese Erreger in Zukunft abwehrt. Zweitens. Impfen ist sinnvoll. Während es 1988 in Europa noch über 1000 Polioerkrankungen pro Jahr gab, ist die Krankheit heute auf dem ganzen Kontinent ausgerottet. Weil die steigende Skepsis der Menschen in Deutschland aber zu einer immer größeren Impflücke führt, haben hier nach mehreren Jahrzehnten unlängst wieder die ersten Masernviren zu Todesfällen geführt. Die masernfreie Zeit war offensichtlich lang genug, um die Menschen die Lebensgefahr der Krankheit vergessen zu lassen. Drittens. Impfen ist solidarisch. Wer geimpft ist, schützt nicht nur sich selbst, er kann auch niemanden anstecken. Nur in einer Gesellschaft voller geimpfter, gesunder Kinder ist es möglich, dass selbst immunschwache Säuglinge, Kinder und Erwachsene ungeimpft bleiben und trotzdem keinem größeren Ansteckungsrisiko ausgesetzt sind. Sie profitieren vom bis vor kurzem fast flächendeckenden Impfschutz der anderen. Fällt der Anteil der geimpften Menschen in einer Gesellschaft allerdings unter 95%, greift dieser kollektive Schutz nicht mehr. Und die gesundheitlich Schwachen in der Gesellschaft sind als Erste betroffen. Blink Nummer 10. Nahezu jeder kann sich Heilpraktiker nennen, egal was er praktisch heilen kann. So übertrieben die Schulmedizin auf ihrer Bildung herumreitet, so sehr fehlt es manch selbsternanntem Heiler an der durchaus sinnvollen Qualifikation. Wer in Deutschland zum Beispiel Heilpraktiker werden möchte, muss nur eine staatliche theoretische Prüfung bestehen. Der Test prüft angehende Heilpraktiker auf ihr Grundlagenwissen zu Anatomie, Hygiene und Infektionskrankheiten. In Form eines Multiple-Choice-Tests. Eine praktische Ausbildung oder erste berufliche Erfahrung müssen nicht nachgewiesen werden. Es ist quasi egal, ob man zuvor jahrelang eine Heilpraktikerschule oder einen Online-Crashkurs für 149 Euro besucht hat oder einfach nur gut auswendig lernen kann. Einzige Voraussetzungen für die Anmeldung sind ein polizeiliches Führungszeugnis, ein Hauptschulabschluss und ein Mindestalter von 25 Jahren. Die Regelung wirkt deshalb so überholungsbedürftig, weil sie steinalt ist. Sie wurde 1939 eingeführt, als die grausame Hetze der Nazis tausende jüdische Ärzte ins Exil trieb und einen haarsträubenden Ärztemangel herbeiführte. Noch wilder wird es bei den Berufsbezeichnungen Heiler und Therapeut. Diese Titel sind in Deutschland und der Schweiz völlig ungeschützt und können theoretisch von jedem geführt werden. Nirgends sonst auf der Welt haben Menschen so leichten Zugang zu Berufen, in denen sie ihre Therapieformen direkt an kranken Menschen ausprobieren können. So auch der Heilpraktiker. Der darf im Grunde alles machen, solange es keine Körperverletzung darstellt. Das bedeutet nicht im Geringsten, dass es nicht durchaus sinnvolle heilpraktische Behandlungsmethoden gibt, wie die zuvor genannte Akupunktur, Naturheilkunde oder manuelle Therapien. Es heißt nur, dass sich hinter der Etikette Heilpraktiker alles verbergen kann und man genau hinschauen sollte, wenn es um die eigene Gesundheit geht. Es gibt wahnsinnig interessante Heilmethoden wie die Iris-Diagnostik, die Bioresonanztherapie oder die Kinesiologie. Nur hat bis heute keine Studie belastbare Belege für ihre Wirksamkeit vorlegen können. Nun soll hier nicht der Glaube an bestimmte Behandlungsmethoden erschüttert werden. Die positive Kraft der Gedanken ist und bleibt ein wahres Wunder der Medizin. Es geht nicht darum, sich im Glaubenskrieg zwischen Schul- und Alternativmedizin auf eine Seite zu schlagen, sondern um ein klares Friedensangebot. Das Einzige, was zählt, ist die tatsächliche Wirkung einer Behandlung. Das waren die Blinks zu Wunder wirken Wunder von Eckhard von Hirschhausen. Die Kernaussage dieser Blinks ist, dass die Spaltung medizinischer Behandlungsmethoden in Schulmedizin und Alternativmedizin genauso unsinnig und überholt ist, wie sie den Patienten schadet. Das einzige Kriterium für die Beurteilung einer Therapieform sollte ihre nachweisbare Wirkung sein, wie sie in der evidenzbasierten Medizin untersucht wird. Es gibt kein richtig oder falsch, sondern nur unterschiedliche Disziplinen und Ansätze, die einander zugunsten der Gesundheit ergänzen können. Außerdem sind die Selbstheilungskräfte unseres Körpers ohnehin stärker als die meisten Pillen und pseudospirituellen Heilpraktiken. Und hier noch ein Tipp, den du so konkret umsetzen kannst. Lass dich nicht für dumm verkaufen. Wenn du das nächste Mal von einer Studie zu einem neuen Medikament hörst, mach dich mal schlau, von wem sie finanziert wurde. Wenn sie von dem Konzern finanziert wurde, der zufällig auch die Arznei vertreibt, darfst du mehr als skeptisch sein. Hast du Feedback? Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Betreff Wunder wirken Wunder und teile deine Gedanken mit uns.